Wartet mal mit dem Klatschen, bis ich fertig bin. Ob ihr dann auch noch klatscht. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Diese kleine Geschichte, die du erzählst, passt genau zu Waldemar. Aber du weißt ja, wir wollen ja Jesus ähnlicher werden und Gott erhört Gebet. Und so hat er das Gebet eures alten Pastors erhört und hat die Palette geschickt. Das passt zu Waldemar. Da fragt man gar nicht lange nach, das liefert man dann. So, also ich bin sehr dankbar, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Ich muss eine kleine Korrektur machen. Ich bin in Freiburg nicht geboren, aber in Freiburg groß geworden. Mein Vater ist damals nach Freiburg gezogen. Geboren bin ich irgendwo im Kölner Raum, aber dann hat mein Vater damals diese Gemeinde hier in Freiburg übernommen. Vielleicht der ein oder andere hat den Namen sogar schon mal gehört, Günther Habicht. Das war eben die Gemeinde, die heute der Hans-Peter Zimpfer hat. Ich bin, da seht ihr das schon dran, also kindgläubiger Eltern, Pastorensöhnchen. Ich stelle mich erstmal vor, du hast ja schon drum gebeten, da will ich ja auch gehorsam sein. Also meinen Namen habt ihr schon gehört, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter schon. Eine ist verheiratet, eine wird dieses Jahr mit der Gemeinde Gottes in Breisach verheiratet werden, jedenfalls mit einem der Mitglieder. Enkelkinder sind zum Glück in dem Falle noch nicht da. Das hat ja dann Zeit bis nach der Hochzeit. Ich bin etwas über 40 Jahre alt. Warum lacht ihr jetzt? Also gut, ich bin 56, aber das ist ja noch relativ knapp über 40. Ich fühle mich auch etwas jünger, als ich bin. Das liegt vielleicht daran, dass meine Familie mich jung gehalten hat und ich bin auch so ein Dauerjugendlicher. Ich bin heute noch in Jugendgottesdienst und mit Jugendlichen unterwegs und habe da große Freude dran. Vielleicht darf ich ganz kurz was über mein Leben erzählen am Anfang. Ich bin, wie ihr gehört habt, ja im gläubigen Elternhaus groß geworden. Ich hatte aber persönlich mit dem Glauben nichts am Hut. Also ich wusste natürlich, als Kind hat man ja gehört vom Onkel Abraham und Papa Noah und der liebe Heiland und seine sieben Schäflein und was man sich halt so merkt in der Sonntagsschule. Ich habe aber eine Botschaft für euch, die ihr schon wisst, zur Erinnerung. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Söhne und Töchter und es reicht nicht, ein gläubiges Elternhaus zu haben. Es reicht auch nicht, gläubige Eltern zu haben, obwohl das ein großer Segen ist. Gar keine Frage. Es ist ein großes Vorrecht, gläubige Eltern haben zu dürfen und auch schon in einem Segen groß geworden zu sein. Aber es schubst dich nicht in den Himmel, sondern du musst eigene Entscheidungen treffen. Und bei mir war das so, dass ich als Kind eigentlich wohl ganz nett war, wie man so sagt. Aber ich kam dann irgendwann in die Pubertät in eine Phase, wo ich mich sehr negativ entwickelt habe. Ich bin auch sehr dick geworden zu der Zeit. Keiner weiß so richtig warum und jedenfalls hat man mich dann in der Schule ziemlich geärgert und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, je mehr ich mich danach bemüht habe oder darum bemüht habe, die Leute zu erreichen und Freunde zu finden und sympathisch zu sein, desto mehr ist es ins Gegenteil ausgeschlagen, sodass ich in dieser Phase damals so als Teenager mich sehr unwohl gefühlt habe und keine Freunde hatte und sehr geärgert wurde, auch weil ich so dick war halt. Und ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn ich da versucht habe, da so ein Seil hochzuklettern oder über einen Donnerbalken zu springen, dann war das immer lustig für alle, nur nicht für mich. Ich habe das natürlich gespürt, habe darunter auch gelitten. Ich habe dann aber eine Erfahrung gemacht, die mein Leben damals radikal verändert hat. Und zwar habe ich festgestellt, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Wenn du eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, dann kommen die Leute zu dir und bedienen sich. Wenn du etwas verschenken kannst, dann hast du auf einmal Leute um dich herum. Und das ist ein Lebensstil bei mir geworden. Ich bin als Jugendlicher in der Zeit, wo mein Vater vorne geprägt hat, hinten durch die Jacken und habe das Geld mitgenommen, was ich finden konnte und habe einen Lebensstil daraus entwickelt, dass es eigentlich nur noch ich mir meins mich gab. Natürlich wusste ich, dass es nicht in Ordnung ist. Natürlich kannte ich die Werte meiner Eltern. Ich kannte die Werte des christlichen Glaubens, aber ich komme vielleicht auch so ein bisschen aus der Erziehungszeit heraus, wo man auch gerne gesagt hat, du und der liebe Gott kann auch anders und dann wirst du mal sehen. Und naja, es ist sehr lange nichts passiert und so fühlte ich mich immer sicherer. Und ich habe heute die Meinung, dass Gott zwar alles sieht, aber dass er nicht petzt. So, dass es sehr lange sehr gut gegangen ist und Gott eben zu der Zeit nicht eingegriffen hat. Und in mir ist da drin aber das Gefühl entstanden, es ist alles okay, was ich tue und das stimmt alles gar nicht mit dem Glauben. Und ich habe auf die Art und Weise einen Weg gefunden, mein Leben zu handeln. Ich denke, der eine oder andere kann das von ein Stückchen nachvollziehen. Einfach, es war mir einfach wichtig, dass ich endlich eine gewisse Anerkennung hatte. Ich bin dann halt auch in die richtigen Kreise reingekommen, bin mit 18 und nach Berlin gezogen, Autohändler geworden. Und gerade in dieser Haltung, was deins ist, ist meins und was meins ist, geht dich gar nichts an, habe ich dann auch regelrecht Karriere gemacht. Ich war mit 25 dann mit einem Porsche unterwegs, habe einen großen Autohandel gehabt und ich habe eigentlich gedacht, ich habe es geschafft. Im Glauben hatte ich gar nichts mehr am Hut. Und gut, das war natürlich schon noch da. Ich wusste, dass meine Eltern für mich beten. Ich habe das alles mehr so ein bisschen belächelt und gedacht, schau mal, was haben sie davon? Ihr wisst das ja auch, lass uns doch mal ehrlich sein. Oft gerade in Gemeindehaushalten, Pastorenhaushalten war es dann auch immer knapp mit dem Geld und immer waren Gäste da und eigentlich hat man sich sehr stark um Gemeinde gekümmert und ich habe gedacht, ich mache es doch viel besser. Ich kümmere mich um mich selber und ich kann mir das leisten, ich kann das tun, was ich möchte. Ich hatte in der ganzen Geschichte nur eins vergessen, nämlich, dass Gott mich nicht vergessen hatte. Das war mir nicht bewusst. Und Gott hat die Gebete meiner Eltern erhört und die Gebete um mich herum. Und Gott hat irgendwann, und ich habe da so einen Bibelvers, den ich sehr gerne dafür verwende, das ist Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ein Bibelvers, der sich eigentlich im Kontext natürlich auf die Weihnachtsgeschichte bezieht. Ich glaube aber, dass es sehr zeitaktuell ist. Und vielleicht ist das die erste Botschaft, die ich dir heute Morgen weitergeben darf. Gott hat seine Zeitpunkte. Auch wenn du vielleicht noch an Dingen dran bist, wenn du Dinge noch nicht unter den Füßen hast, bleib dran. Wenn jemand klatscht, dann alle. Wir machen das ja nicht für mich, sondern es ist Gott und er hat den Applaus auch verdient. Aber da werden wir wahrscheinlich noch mehr Gelegenheiten heute zu haben. Jedenfalls ist es so, dass Gott dann angefangen hat, in mein Leben einzugreifen. Und es war auch nicht so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Nämlich Gott hat zugelassen, dass ich in Schwierigkeiten kam. Ich mache das kurz. Ich habe mein Leben mit 28 so an die Wand gefahren gehabt. Hochkriminell, wirklich mit Knasterfahrung, hochverschuldet, mich mit Mafiosis eingelassen, wirklich schlimme Dinge getan und bin dann so unter Druck gekommen, dass ich mich entschieden habe, mit 28, das weiß ich noch wie gestern, mein Leben selber aufzugeben, weil ich das nicht mehr handeln konnte, was ich mir eingebrockt hatte. Wenn ihr euch zu meiner Geschichte interessiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, es gibt ein kleines Büchchen, was wir für 4 Euro abgeben. Das ist meine Lebensgeschichte, auch evangelistisch geschrieben. Könnt ihr gerne hinten am Tisch mitnehmen. Und im Augenblick läuft auch bei Mensch Gott, bei Eröffne-Sendung, über mein Leben, wenn ihr da Interesse habt, euch das anzugucken, ich möchte da jetzt nicht viel Zeit für nehmen, schaut euch das mal an, weil es ist wirklich ein Wunder, was Gott da getan hat. Ich habe dann in einer Nacht mir fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich hatte einfach Angst vor dem, dass den Preis dafür bezahlen zu müssen, was ich mir eingebrockt hatte. Und in dieser Nacht, wo ich das gemacht habe, um diese Uhrzeit, hat Gott meine Mutter geweckt und meine Mutter ist wach geworden durch den Heiligen Geist, hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Hölle, in die Gottesferne. Und sie hat über Stunden um mein Leben gebetet. Und ich glaube, dass diese Gebete in dieser Nacht sind dafür verantwortlich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich glaube, sie hat da Gott wirklich... Sie hatte auf Gottes Stimme durch den Heiligen Geist gehört und hatte etwas bewirken können. Natürlich nicht nur sie allein, aber was ich damit sagen möchte, ist, Gott ist in Kontrolle, auch wenn wir es nicht sehen. Und Gott gibt nicht auf, auch wenn wir aufgeben. Und Gott ist noch lange nicht am Ende, wenn wir am Ende sind. Das ist die erste, wichtigste Botschaft, warum ich euch meine Geschichte kurz erzähle. Deswegen bin ich heute so begeistert von Jesus, weil ich erlebt habe, und jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte, ich habe erlebt, als ich dann, das hat ja eine Weile gedauert, ich habe das dann gehört und bis ich mich dann bekehrt habe, gab es ja auch noch ein paar Momente dazwischen, die ich auch in dem Buch ganz gut beschreibe. Aber wichtig ist, mir ist dann eine Information gekommen, ich wusste, dass es nicht reicht, wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, dann bekehre ich mich halt. Ich wusste, dass es nicht reicht, wenn ich ein paar Tränchen vergieße. Und Leute, lasst mich mal ganz ehrlich sein, ich bin in der Gemeinde groß geworden. Ich weiß auch, dass in der Gemeinde nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die das nicht gelebt haben, was sie gesagt haben. Mir war eins wichtig, wenn ich mit Jesus jetzt einen Neuanfang mache, dann hat es eine einzige Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung ist, ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und das ist etwas, was ich erlebt habe bei Gott, wie er mein Leben radikal verändert hat. Und deswegen bin ich heute so begeistert von Gott, weil ich weiß, er hat die Kraft, Dinge zu verändern, die wir für unmöglich halten. Und wir müssen es nicht mal verstehen. Jetzt könnt ihr Gott einen Applaus geben. Applaus Ich weiß nicht, ob du mich eingeladen hättest, wenn ich dir jetzt zugebe, dass ich das Evangelium nicht vollumfänglich verstehe. Es gibt viele Fragezeichen, die ich da drin habe. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber eins weiß ich, seit dem Tag, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, habe ich einen starken Held an meiner Seite. Und das macht den Unterschied. Ich möchte euch heute in das Thema Evangelisation, Mission mal mit reinnehmen, indem ich euch den AVC ein bisschen vorstelle, aber ein paar Gedanken mit einbaue. Also AVC vielleicht als allererstes mal für die, die es nicht kennen, heißt Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, ist ein Hilfswerk, was es inzwischen schon seit über 50 Jahren, also wir sind jetzt bei 51 Jahren, gibt. Wir arbeiten in über 60 Ländern der Erde. Und wenn ich euch erzählen wollen würde, was der AVC alles tut, dann wäre ich morgen früh noch nicht fertig und ich hätte die Hälfte nur erzählt, weil die andere Hälfte weiß ich selber nicht. Weil ich stelle immer wieder fest, wie viele kleine Dinge Gott bewegt hat durch Menschen, die mit dem AVC unterwegs waren oder eben unsere geistlichen Väter, die ich sehr ehre. Das war damals eben ein Hans Ollisch, ein Gerd Heinzmann, du wirst ihn noch kennen, ein Waldemar Sadatschuk, die sich haben reinnehmen lassen, damals tatsächlich durch die Situation von verfolgten Christen in Rumänien, die in Haft waren, nur weil sie eine Bibel hatten, ist der AVC entstanden. Ich möchte euch wirklich motivieren, nehmt das Heftchen, was ich euch hingelegt habe, mal mit, guckt mal rein, da ist ein bisschen beschrieben, wer AVC ist, wie er entstanden ist, was er heute tut. Es gibt auch eine Möglichkeit, über einen QR-Code sich für so eine Gebetsmail anzumelden, die wir einmal die Woche montags rausschicken mit aktuellen Themen. Ich glaube, das ist sehr gut, sich informieren können zu dürfen. Ich möchte euch aber erstmal in einen Gedanken mit reinnehmen heute Morgen, der mich sehr beschäftigt, sehr zeitaktuell und auf den ich eigentlich einen geistlichen Impuls aufbauen möchte, den ich für euch auf dem Herzen habe. Und zwar geht es mir so wahrscheinlich wie euch als Menschen, die jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind und vielleicht auch ihre Bibel das ein oder andere Mal gelesen haben, erinnert es mich, wenn ich mir das anschaue, was heute passiert und vor allen Dingen in dieser Intensivität und in dieser Schnelligkeit, in dieser Geschwindigkeit, erinnert mich das unheimlich stark an die Endzeitrede Jesu. Ist irgendjemand bei mir? Kann das irgendjemand bestätigen? Ja? Also wenn man das kennt, dann kann man, also heute kannst du wirklich die Bibel nehmen und du kannst auf der anderen Seite den Fernseher anmachen und dann kannst du lesen und sagen, ja, stimmt, ja, stimmt. Ja? Und dann sagen Leute, die Bibel ist Quatsch, die sollten sie vielleicht mal lesen. Wenn du das anschaust, da ist genau alles exakt vorhergesagt, was wir heute sehen und die Dinge überschlagen sich. Ich hätte euch vor 2-3 Wochen erzählt über Ukraine. Ich hätte euch vor 2-3 Wochen erzählt über Pakistan. Ich hätte euch vor einer Woche erzählt über Syrien. Heute müsste ich euch erzählen über Äthiopien, wo wir eine schlimme Hungersnot haben, wo eine Trockenheit ist, die ganzen Tiere sterben, die ganzen Bauern ihre Existenzen verlieren. Es überschlägt sich so, man weiß schon gar nicht mehr, was willst du eigentlich überhaupt noch erzählen in den Gemeinden? Wovon willst du berichten? Es ist so unheimlich viel. Aber was ich interessant finde, abgesehen davon, dass Jesus ja in der Endzeitrede nicht nur von Krieg spricht und von Katastrophen, also alles das, was wir ja jetzt sehen, sondern er spricht ja auch von Verführung, er spricht von falschen Propheten, er spricht von gegenseitigem Überliefern. Ein paar Verse weiter heißt, sie werden euch hassen um meines Namens willen und verfolgen und töten. Das ist alles, was wir heute erleben. Und ich dachte noch vor einer gewissen Zeit, na Gott sei Dank, dass ich in Deutschland lebe. Hier wirst du ja wenigstens nicht verfolgt. Aber Leute, wenn wir heute gewisse Themen anpacken und wenn wir den Mut haben, im Kindergarten zu sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Tochter so erzogen wird, dann hassen uns die Leute. Wir sind soweit. Also, herzlich willkommen in der Endzeit. Das ist eine wichtige Information, weil ich glaube, wir Christen haben schon so ein bisschen die Gefahr, aber ich komme noch drauf. Was ich spannend finde, ich nehme mal die Endzeitrede Jesu jetzt mit euch aus Matthäus 24. Ich lese sie euch nicht vor. Ich würde euch bitten, wenn ihr möchtet, wenn euch das bewegt, lest mal zu Hause als Hausaufgabe Matthäus 24, vielleicht 25 auch gleich hinten dran. Lest es mal in Ruhe durch, wenn ihr mal Zeit habt, Bibellesezeit habt. Das wird euch viel zu sagen haben. Aber ich möchte mal anfangen, einfach mit dem Vers, wie Matthäus 24 die Endzeitrede Jesu beginnt, mit den Worten, nämlich im Vers 4, pass auf. Wisst ihr, dass ihr Bibelkundigen? Fürchtet euch nicht. Nein, das steht da nicht. Matthäus 24, Vers 4 steht, pass auf, lasst euch nicht verführen. Und ich dachte, Mensch, warum steht das da? Ja, also ich habe gehört, dass in der Bibel 366 Mal steht, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal plus Schaltjahr. Also Gott hat ja Humor. Und wenn es da jetzt auch gestanden hätte, hätte ich das viel passender gefunden, weil mich das ermutigt, okay, das alles kommt, aber hab keine Angst. Aber nein, Jesus sagt vor 2000 Jahren, pass auf, lass dich nicht verführen. Und das hat mich ja auch persönlich betroffen, weil da steht ja nicht, Markus sagt denen in Bad Säcking mal, sondern das heißt ja auch für mich, Markus, pass auf, lass dich nicht verführen. Und dann kommt das alles. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, sehr intensiv, und habe überlegt, wo habe ich denn Gefahren, tatsächlich verführt zu werden? Wo ich ja vielleicht auch meine, wie ihr, ach, ich bin ja gut unterwegs und ich liebe Jesus und es passt ja alles. Und dann habe ich ein paar Dinge gefunden, vielleicht erkennt ihr euch wieder, vielleicht auch nicht. Aber eins der Dinge, die ich direkt gefunden habe, ist das Thema Undankbarkeit. Ich glaube, dass ich als Markus Habich ein ganz großes Vorrecht habe, in diesem Land leben zu dürfen, wo wir Freiheit haben, keinen Krieg haben, wo wir Religionsfreiheit haben, wo wir Schulbildung haben, wo wir Nahrung haben, wo wir Kleidung haben, wo wir keinen Krieg haben. Und eigentlich müsste mein erstes Gebet morgens, wenn ich die Augen aufmache, sein, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Gnade, für dieses unverdiente Geschenk, dass es mir so gut geht. Aber ich neige auch dazu, zu meckern, dass dies oder jenes ja noch anders sein könnte. Ist bei euch nicht so, ist nur bei mir so. Dann sehe ich, der Nachbar hat ein dickeres Auto oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, da gibt es eine Gefahr, weil Gott lebt im Lobpreis seines Volkes. Ihr habt einen super Lobpreis gemacht. Ich fand das sehr stark, eine richtig starke geistliche Atmosphäre. Und dann sehe ich, da drin lebt Gott. Das ist das, was sein Wort auch sagt. Aber wo lebt er denn dann, wenn wir meckern? Und ich möchte für mich entscheiden, nein, ich möchte das nicht. Und ich bete tatsächlich in meinem Gebet, Vater, schenk mir deinen Heiligen Geist, der mich erinnert jeden Tag neu, dass ich dankbar sein möchte. Und dass ich vielleicht auch Dinge annehme, die mir nicht gefallen, und trotzdem dankbar bin für die anderen Dinge, die ich in Gnade haben darf. Das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn du ein Problemchen hast. Mein Vater hat früher aber gesagt, Not lehrt beten. Ja, man betet dann besonders stark, wenn man irgendwas hat, was einen bewegt. Aber ich glaube, es sollte genau andersrum sein. Wir sollten in Dankbarkeit leben und sollten Gott die Ehre geben für das Vorrecht, was wir haben. Und ich glaube, darin erwächst seine Gnade und füllt uns mehr und mehr und macht uns benutzbar und benutzbarer. Ich glaube, hier gibt es eine Gefahr der Verführung. Eine weitere Gefahr der Verführung kann sein, dass ich religiös bin, aber nicht wirklich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe festgestellt, dass der Weg vom Kopf zum Herz manchmal sehr weit ist. Stimmt das? Es gibt ganz viele Dinge, wo ich weiß, wie sie funktionieren, und vielleicht bin ich sogar in der Lage, sehr gut anderen zu sagen, Bruder, dein Splitter da. Aber so oft erkenne ich nicht, wie bin ich eigentlich selber gemeint oder was meint mich eigentlich selber oder wo ist Gott nun mit mir unterwegs. Und ich will euch an dieser Stelle sagen, eins meiner täglichen Gebete in meiner Andachts- und Gebetszeit, die ich versuche wirklich täglich zu tun, ist, Herr, ich wünsche mir, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar wird. Ich bete nicht nur, dass ich gesund bin, dass ich Geld habe, dass ich alles, dass meine Frau lieb ist. Und nein, ich bete, dass die Menschen sehen, und ich möchte, dass meine Familie das sieht, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und das kann damit anfangen, dass sie vielleicht sagen, ja, und das habe ich von meinen Eltern, das darf ich sagen, von meiner ältesten Tochter mal als Kompliment gehört. Sie hat gesagt, Papa, du machst ja auch viele Dinge komisch. Oder warst auch nicht immer richtig und gerecht. Aber eins gefällt mir an dir, du kannst dich hinter entschuldigen. Dann denke ich, das ist doch eine gute Eigenschaft, oder? Wenn die Leute von dir sagen, okay, du kannst auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hier, da bin ich falsch gewesen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das in die Welt raustragen, weil wir sind Salz und Licht. Und wenn die Menschen bei uns das nicht sehen, weil die Nachbarn sagen, also mit dem Blödian will ich gar nichts zu tun haben, dann brauchst du ihn auch nicht zum Gottesdienst einladen, stimmt das? Also dürfen wir dafür beten, Herr, reformiere uns, verwandle uns, füll uns mit deinem Heiligen Geist, füll uns mit Kraft, mit Liebe, mit Geduld, mit Dankbarkeit, damit du deine Werke durch mich tun kannst. Und dann sind wir nicht mehr religiös, sondern sind wir im Heiligen Geist unterwegs. Und das möchte ich. Es gibt aber auch andere Gefahren. Wir können aufhören zu beten. Hätte meine Mutter damals aufgehört zu beten, mit 25 vielleicht gesagt, ja gut, hat ja eh keinen Sinn, der liebe Gott wird schon richten. Vielleicht wäre ich dann heute nicht hier. Ich habe in meinem Leben schon manche Dinge auf dem Gebetszettel gehabt, die nach einer Weile nicht mehr da waren, weil ich festgestellt habe, dass sie irgendwie geraubt wurden unterwegs. Und dann möchte ich mich zurückerinnern und möchte sagen, Herr, du hast mir diese Menschen aufs Herz gelegt, ich möchte dranbleiben. Und es gibt ein paar Dinge, die sich heute, das ist auch so ein Punkt, wo wir uns vielleicht verführen lassen können, auch als Gemeinde. Ich habe den Eindruck, in unserer Generation, die Generation nach uns, ich glaube, es schleichen sich schon manchmal Dinge in Gemeinden ein, wo ich glaube, dass sie Gott nicht gefallen. Es sind zum Beispiel Dinge wie, man hört es, naja, die Leute trennen sich halt. Naja, gibt es halt auch in der Gemeinde Scheidung und dies und jenes. Ich sage, ja, das weiß ich, dass das so ist. Und ich weiß auch, dass der Mensch immer eine eigene Entscheidung hat. Aber meine Aufgabe als Gemeinde, meine Aufgabe als Gemeindeglied ist, so lange zu beten bis zum letzten Atemzug dieser Ehe. Ich kann mich auf das Wort Gottes stellen und sagen, Gott hat gesprochen, er möchte das nicht. Und dann bleibe ich dran im Gebet. Oder ich kann sagen, naja, ist halt so. Was glaubt ihr, ist der richtige Weg? Ich möchte mich dazu entscheiden, sagen, Herr, wenn du es mir aufs Herz legst, ich möchte dranbleiben im Gebet. Ich möchte weiter dranbleiben, möchte dir vertrauen, dass du diese Dinge tun kannst. Lass uns nicht Dinge akzeptieren. Dasselbe ist dieses Ganze, was heute in der Schule ist, diese Gender-Diskussionen und alles. Lasst uns unsere Position beziehen. Wir müssen nicht streiten. Wir sollen nicht ablehnen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Amen. Und die Gemeinde ist offen für Sünder. Und jeder darf kommen, wer ist, aber muss nicht so bleiben. Halleluja, das ist das Evangelium. Und wir möchten Menschen gegenübertreten und sagen, hey, ich verstehe dich nicht, aber ich möchte mit dir reden. Hey, ich begreife das nicht, aber komm, lass uns austauschen. Lass uns offen sein für die Menschen und nicht einfach ablehnen, nicht einfach Dinge akzeptieren, sondern lass uns rangehen an den biblischen Auftrag. Und der biblische Auftrag ist, dass wir die Arme, Beine, Hände, Füße, Münder unseres Gottes sind. Und das bist du, ob du es möchtest oder nicht. Die Frage ist nur, ob du es ausführst, aber du bist es. Du bist dazu gesetzt. Und ein Punkt, der jetzt zum Thema Mission vielleicht sehr wichtig ist, wir haben ein paar Bibelverse in dem Zusammenhang, was Gott so von uns erwartet oder was Gott sich vorstellt. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, den habe ich noch bei keinem zu Hause als Lieblingsvers am Kühlschrank gefunden. Noch nirgends. Ist aber Wort Gottes. Und da heißt es in Hebräer 13, Vers 3, kümmert euch um alle, ich lese es mal aus der Hoffnung für alle, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selber. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden und leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Das ist Wort Gottes, Originalton. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Verfolgte, sondern ich glaube, es bezieht sich auch auf belastete Menschen. Ich glaube, das bezieht sich auf Menschen, die in Nöten sind, in ihrer Situation. Ich glaube, die Gemeinde ist gesetzt, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander tragen, dass wir miteinander leiden. Und ich möchte, das sage ich dem Herrn oft, Herr, wenn ich jemand begegne, der keine Kraft und keinen Glauben, keinen Mut mehr hat zum Gebet, dann möchte ich für ihn glauben. Und ich möchte für ihn beten, ich möchte für ihn stellvertretend eintreten. Das ist Gemeinde. Jetzt könnt ihr Applaus geben. Weil das ist, da wird's nämlich persönlich. Ich möchte euch erzählen, AVC, und genau das ist, was wir tun. AVC hat das Motto, wir lieben Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der christliche Glauben hat mit etwa 2,2 Milliarden Menschen die meisten Anhänger aller Religionen, aber es bleiben halt eben noch 2/3 der Weltbevölkerung. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass wir noch immer etwa 7000 unerreichte Volksstämme haben, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Jetzt denken wir vielleicht an irgendwie Brasilien, denken wir vielleicht an Afrika, aber ich möchte euch erzählen, wir arbeiten zurzeit sehr stark rein auch nach Sibirien. An Sibirien bis an die Enden des Polarkreises. Ihr könnt mal in das Heftchen reingucken, was neben euch liegt. Irgendwo in der Mitte ist ein Bild von so einem weißen Geländefahrzeug. Das ist ein Spezialfahrzeug mit diesem Spezial. Das ist sowas für Männer. Das ist ein Allrad, Dreiachser, Allradantrieb. Der kann sogar schwimmen. Wenn der einbricht, kann der schwimmen. Und mit diesen Fahrzeugen fahren sie bis an die Ende der Erde, wirklich bis an den Polarkreis, zu Völkern hin, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Und jetzt gerade ist André Berglishoff, unser Mann, der dafür zuständig ist, wieder da unten und erzählte mir jetzt gerade im Januar bei einem Treffen, sie sind angekommen irgendwo im Niemandsland, wo teilweise schon keine Straßen mehr gibt, die fahren über gefrorene Flüsse und Bäche und da kommen sie in eine Ortschaft und da ist ja nicht wie bei uns so eine schicke Tankstelle an jeder Ecke und ein Hotel und ein Arzt und Handynetz, sondern die haben ja oft ganz lange gar nichts. Und dann fragen sie, sobald sie irgendwo in ein Dorf reinkommen, wo können wir Lebensmittel kaufen, wo können wir Benzin nachkaufen? Das ist das Wichtigste, die existenziellen Dinge erstmal. Bei Handy und sowas gibt es da nicht. Und so laufen sie dazu, kommen sie auf zwei ältere Leute hin und fragen sie nach dem Weg und dann sagen die, aber sag mal, was macht ihr denn jetzt eigentlich hier so weit draußen? Hier kommt ja nie jemand her. Und sagen sie, ja, das können wir euch sagen. Wir sind hier für den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der den Menschen so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Dann haben sie gesagt, wow, das sind ja Schamanen, Meergötter. Die haben gesagt, das Originalton, das muss aber ein besonderer Gott sein, wenn ihr für den so weit fahrt. Und haben gesagt, ja, so ist es auch. Und jetzt jedenfalls fragen die und sagen, Mensch, erzählt uns doch mehr von diesem Gott, weil sie irgendwie inspiriert wurden, weil sie angesprochen wurden. Und so sind sie geblieben in dieser Ortschaft und haben an dem Abend einen kleinen Gottesdienst, eine Gruppe in einem Privathaus abgehalten mit 15, 16 Leuten. Und ich mache das kurz, an diesem Abend haben 7 von diesen Personen ihr Leben Jesus Christus gegeben und 2 sind selben Abend im Heiligen Geist getauft worden. Gott geht sein Evangelium mit uns vorwärts. Sein Plan ist es, dass er die Menschen erreicht. Er macht die Wunder. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, er, der die Kraft hat zu heilen. Ja, das glauben wir. Wir glauben das, weil unser Gott ist in der Lage dazu, das zu tun. Und wir lassen uns nicht davon abhalten, wenn wir es mal nicht sehen. Und ich lasse mich nicht davon abhalten, wenn ich es nicht sofort erlebe. Aber ich glaube daran, dass mein Gott es tun kann, weil ich so viel mit ihm erlebt habe, dass ich weiß, dass es ein leichtes für ihn. Gott ist gut. Wir haben im Bereich Evangelisation alleine in Sibirien als kleines Werk, AVC, relativ kleines Werk gegen viele andere Werke und eins von vielen anderen Werken. Wir haben inzwischen in Sibirien über 300 Gemeinden gründen dürfen. Das sind Menschen, die oftmals aus Alkoholismus, aus Drogen, aus Abhängigkeit, aus Kriminalität rausgekommen sind. Da werden Männer, die hochkriminell waren, wieder zu Väter ihrer Familien. Die werden Pastoren, die Veronika Neudert macht unsere Bibelschule da, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, sie ist auch manchmal hier in der Gegend unterwegs. Und sie leitet Bibelschulen, dann werden diese jungen Leute von Gott ergriffen und werden selber Evangelist und bauen Gemeinden. Das Reich Gottes wird gebaut an Ecken und Enden der Erde, wo es Evangelium noch nie hingekommen ist. Das kann Gott tun. Der zweite Punkt, der uns sehr stark und sehr wichtig ist, ist die humanitäre Not. Ich meine, ich möchte da nicht sehr lange drauf eingehen, das wisst ihr von den Nachrichten schon, was soll ich da erzählen? Jetzt haben wir ja wieder diese schreckliche Situation. Wir haben etwa 70-75% der Welt, das ist vielleicht interessant für euch, 70-75% der Weltbevölkerung ist in Not aktiv. Also da seht ihr dran, warum ich sage, wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben etwa 1/3 der Weltbevölkerung, die keinen regelmäßigen Zugang zu frischem Trinkwasser haben. 1/3, das war mir nicht bewusst. Ich habe das wirklich früher nicht gewusst. Ich wusste schon, in Afrika gibt es einen Bereich, ich sage euch ja gerade von Äthiopien, schreckliche Situation, du kannst mal das Bild von Äthiopien machen. Das ist die Situation, die wir da gerade haben, weil es in Äthiopien normalerweise wenigstens 2-mal im Jahr eine Regenzeit gibt und regnet. Es hat seit 2 Jahren da nicht mehr geregnet und die ganzen Tiere verenden, die Familien haben kein Einkommen mehr, sie haben keine Möglichkeit mehr zu leben. Das ist die Situation, danke für das Bild. Das ist die Situation von vielen Menschen. Was mich noch viel mehr bewegt ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wir haben im Augenblick 93 Millionen Menschen, 93 Millionen Menschen aktuell auf der Flucht. Vor Krieg, vor Hunger, vor Katastrophen, vor Verfolgung, vor diesen und jenem. Das ist mehr, als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Und ich glaube, wir dürfen dankbar sein. Ich sage euch das nicht, bitte hört mir gut zu, ich sage euch das nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich sage euch das, um euch zu ermutigen, lasst uns dankbar sein. Lasst uns Gott die Ehre geben dafür und lasst uns überlegen, Herr, wie können wir, weißt du, wenn ich Matthäus 24 lese, dann ist man ja verleitet, dass man sagt, ach Herr, bitte lass es alles nicht geschehen. Das hatten wir ja schon mal, ne? Kennt ihr die Geschichte? Wo Jesus gesagt hat, nein Herr, das soll alles nicht geschehen. Jesus sagt, nee, das muss geschehen. Und so ist auch das, die Bibel sagt uns, das alles muss geschehen. Also ist unsere Aufgabe nicht zu versuchen, die Dinge wegzubeten, sondern unsere Aufgabe ist zu sagen, Herr, wie können wir in der Situation unseren Platz ausfüllen? Wie können wir dienen? Wie können wir uns so ein Auto in Sibirien, das Team, was da unterwegs ist, die fahren auch nicht von Luft und Liebe. Natürlich braucht das Finanzen, Mission. Natürlich braucht es Finanzen. Wir wollen jetzt in diesen Äthiopien, in dem Projekt von 5.000, die angefragt wurden, Familien, wollen wir wenigstens 1.000 Familien helfen und sie versorgen mit Lebensmitteln, mit Wasser, vielleicht sogar mit einem Umzug in andere Gebiete, dass sie wieder eine neue Existenz bekommen. Natürlich braucht das Finanzen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie wir das Reich Gottes unterstützen können. Aber wichtig ist, dass wir, glaube ich, dankbar sind, aus dieser Dankbarkeit heraus fragen, Herr, was kann ich dabei tun? Und das Allerwichtigste ist immer noch das Gebet. Weil ich glaube, dass das Gebet den Arm Gottes bewegt. Wir haben eine Situation, dass wir etwa 100 Millionen Straßenkinder haben. 100 Millionen, mehr als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Und wir als AVC haben zum Beispiel Patenschaftsprojekte, ich habe sowas auch dabei, wo man mit 30 Euro im Monat ein Kind versorgen kann, dass es Schulbildung bekommt, dass es Nahrung bekommt, Kleidung bekommt. Das finde ich ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Ich, wie gesagt, habe sowas dabei. Wir haben etwa 8.000 Kinder inzwischen, die wir auf die Art und Weise versorgen können. Das fängt an in Moldawien mit Straßenkindern. Ich hatte das Vorrecht, letztes Wochenende in Moldawien gewesen zu sein. Wir hatten einen kleinen Outreach, habe ich gerade gelesen. Wir hatten eine Evangelisation letzten Sonntag. Da könnt ihr vielleicht noch euch mal drüber nachdenken, noch anpassen in eurer Planung. Da hatten die 6 Gottesdienste an einem Sonntag von morgens 8 bis abends 8 Uhr. 6 Gottesdienste in 2-Stunden-Tag mit immer kurzen Pausen. Wir haben als AVC Lebensmittel finanziert, dass jeder hinterher noch eine Tüte bekommen hat. Es waren 1500 Leute da und wir durften 1500 Menschen das Evangelium verkünden und von Jesus Christus erzählen und gleichzeitig ihrer Not begegnen. Also wir haben so viele Möglichkeiten, das Reich Gottes zu bauen, so viele Möglichkeiten. Ich finde das schon enorm. Also als ich gehört habe, die haben 6 Gottesdienste, habe ich gedacht, schon sportlich, ne? Und die haben das echt durchgezogen. Also das ist echt der Knaller. Und da habe ich auch diese Patenschaftsprojekte selber angucken können. Wir haben Patenschaftsprojekte für Straßenkinder. Moldawien ist die Armenkammer Europas. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Ist die wirtschaftlich schwächste Land Europas. Und da sind sehr viele, ja, die jetzt im Westen arbeiten. Italien, Deutschland und so weiter. Und die Leute lassen tatsächlich ihre Kinder einfach zu Hause. Lassen sie bei der Oma oder bei irgendjemand. Die Oma wiederum hat eine kleine Rente, kann das auch nicht finanzieren. So sind die Leute wirklich darauf angewiesen, irgendwo zu betteln oder auf der Straße sie rumzutreiben. Wir haben in verschiedenen Städten verschiedene Projekte, wo die Gemeinden einfach ein Zentrum einrichten, wo die Kinder nach der Schule kommen können. Da kriegen sie eine warme Mahlzeit, da kriegen sie Schularbeitenhilfe, da wird das Evangelium mit ihnen, wird ihnen das Evangelium verkündet. Sie singen zusammen, sie spielen, basteln. Solche Projekte zum Beispiel haben wir auch als Patenschaftsprojekte, solche Kinder von diesen Straßenkindern zu versorgen oder eben in Äthiopien. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Mir war das ehrlich gesagt auch neu. Es gibt in Äthiopien immer noch 2 bis 3 Stämme, die sogenannte Mingi-Kinder haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das Wort. Das ist etwas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war selber schon da gewesen und jetzt sind wir gerade aktuell an einem Projekt dran, genau mit diesen Mingi-Kindern zu arbeiten. Mingi-Kind heißt, wenn ein Kind geboren wird und es wird zum Beispiel unehelich geboren, dann ist es ein Mingi-Kind. Wenn die Frau nach 3 Zyklen, also vor 3 Zyklen, wo sie keine Schwangerschaft hatte, wieder schwanger wird, dann ist es ein Mingi-Kind. Wenn die Dorfältesten mit dieser Ehe und mit dieser Geburt nicht einverstanden sind, dann ist es ein Mingi-Kind. Wenn den Kindern, hört zu, ich mache keinen Spaß, wenn die Kinder die Oberzähne zuerst rausbrechen vor den Unterzähnen, dann sind es Mingi-Kinder. Und wenn jemand ein Albino ist oder sowas, rothaarig, all diese Dinge, sind sie Mingi-Kinder. Mingi-Kinder heißt, dass sie sofort getötet werden müssen. Und eigentlich muss die Mutter die Kinder töten. In der Regel ist es so, dass die dann in den Wald gelegt werden, dass die Tiere sie fressen oder sie werden über einen Stein, über Klippen geschmissen. Das ist heute noch Realität. Und wir arbeiten da rein, indem wir sagen, Mensch, gebt uns die Kinder doch wenigstens in Obhut. Tötet sie, gebt sie uns doch. Und wir haben ganz viele, ihr könnt auf die Homepage gehen von AVC, wir haben gerade ein neues Video zu dem Projekt. Geht mal auf YouTube, AVC, schaut euch das an. Wir nehmen dann diese Kinder aus diesen Dörfern raus, aus diesen Gemeinschaften raus, geben sie zu Pflegeeltern, finanzieren dann diese Pflegeeltern durch Patenschaften, auch wieder 30 Euro im Monat. Und so können wir mit recht kleinen Dingen wirklich große Dinge bewegen. Und ich glaube, dass das der Herzschlag Gottes ist. Weil ich glaube, dass es nicht Gottes Plan ist, wie es heute aussieht. Ich glaube nicht, dass er das so wollte. sondern wir haben eins, und das ist vielleicht auch der letzte Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte zum Thema Verführung. Ich glaube, wir haben eine gewisse Verführung, vielleicht jetzt wirklich nicht ihr, aber ich glaube, diese Verführung kann bestehen. Es kann passieren, dass wir vergessen, dass wir einen Feind haben. Wir können unterwegs sein mit Jesus, wir können dankbar sein, wir können unseren Weg gehen, aber wir können vielleicht vergessen, dass wir einen Feind haben, der nichts anderes auf dem Schirm hat, als das zu zerstören, was Gott Gutes tun möchte. Und er ist dafür verantwortlich, dass so viele Kinder geschändet, gequält werden, dass wir so viel Zwangsverheiratung haben, dass wir so viel Zwangskonvertierung haben. Ihr wisst das von den ganzen Ländern. Ich habe gehört, in Indien sind es mehr als 50% aller Ehen, die mit Jugendlichen geschlossen werden. Also nicht mal die Hälfte aller Ehen sind Erwachsene ab 18 Jahren, sondern sind Kinder, die verheiratet werden. Ich hörte jetzt, in Afghanistan wurde ein 13-jähriges Mädchen mit einem 73-jährigen Mann oder 72-jährigen Mann verheiratet. Und ein Jahr später war das Kind schwanger. Mich zerreißt es, wenn ich das höre. Und ich weiß, das war nicht Gottes Plan für den Menschen. Und dann höre ich den Feind, wie er sagt, schau mal. So und so viele Kinder habe ich auf der Straße. Schau mal, so und so viele Kinder habe ich missbraucht. Schau mal, so und so viele Kinder habe ich zwangsverheiratet. Und Gott sagt zu mir, hey, schau auf mich. Und dann höre ich die Stimme Jesu, die sagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Und das können wir tun durch Gebet, indem wir dranbleiben und sagen, Gott, greif ein. Gott, schaff Möglichkeiten. Betet für diese Missionare, die da rausgehen. Wir haben Evangelisten in Äthiopien, die brauchen 80 Euro im Monat Unterstützung von uns. Dann gehen die mit dem Fahrrad oder zu Fuß von Dorf zu Dorf und verkünden das Evangelium. Wir wollen diese Menschen tragen. Ich bin dankbar, dass ich nicht jetzt in Sibirien sein muss bei 50, 60 Grad minus mit diesem Auto unterwegs. Ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht in Äthiopien irgendwo von Dorf zu Dorf laufen muss. Aber eins weiß ich, Paulus hat gesagt, ich weiß, dass alles Gnade ist, aber ich möchte, dass diese Gnade nicht vergebens an mir gewesen ist. Und das ist meine Haltung. Und ich glaube, Gott geht im Augenblick. Und ich weiß nicht, wie ihr das spürt, auch in eurem Bund. Ich glaube, Gott geht im Augenblick mit einer Welle durch seine Gemeinde und sagt, hey, konzentriert euch wieder auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Das Evangelium geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Es geht, wenn wir mit Menschen sprechen, darum, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Es geht nicht darum, dass wir immer nur ein schickes Leben haben. Es geht darum, ob wir unsere Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen oder nicht. Die Menschen um uns herum, ob sie ihre Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen oder nicht. Ich glaube, dass Gott einen Ruf, ich glaube auch Corona hat uns was zu sagen gehabt in der Zeit als Gemeinde. Gott ruft in die Gemeinde rein, kommt zurück und seid Salz und Licht. Ich möchte euch ein letztes Thema mit reinnehmen, die Zeit rennt, aber ich möchte euch doch noch an ein Thema mit reinnehmen, was uns sehr bewegt, auch als AVC und mich sehr bewegt hat, weil ich letztes Jahr selber in Nigeria sein durfte. Das ist das Thema Verfolgung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Open Doors gibt ja die Zahlen bekannt. Im Jahr 2000 sprach man von etwa 100 Millionen verfolgten Christen. Im Jahr 2020 waren es etwa 250 Millionen Christen, die verfolgt wurden. Heute, die aktuellen Zahlen, sind das etwa 330 Millionen gläubige Menschen davon betroffen sind, dass sie in einem starken bis extrem starken und unter extrem starken Maß Verfolgung erleben. Das geht durch wirklich Vertreibung, Mord, ihr wisst das, Zwangsverheiratung, Zwangskonvertierung, all diese Dinge. Und ich finde das schon sehr heftig, weil ich denke, wow, das war mir so nicht bewusst. Ich habe das mal runtergebrochen in kleine Zahlen und das macht die Sache dann noch ein bisschen deutlicher. Man sagt, dass weltweit einer von 8 Christen verfolgt wird. Und in Afrika ist es einer von 6. Und in Asien, wir haben sehr starke Verfolgung jetzt in Indien, sehr starke Verfolgung in Pakistan, das war vor 10 Jahren alles noch ruhig. Jetzt ist eine sehr starke Verfolgung, man sieht, wie der Feind wütet und wie er überall versucht zu stören. Ihr könnt auch da wieder mein Hinweis, geht doch mal auf unseren YouTube-Kanal, geht mal in AVC rein. Wir haben gerade ein Video, wo 66 Christen in Indien total zusammengeschlagen wurden, vertrieben wurden, ihr Gemeindehaus angezündet wurden. Wir haben da Live-Bilder von, wie die ganze Gemeinde sich hinstellt und singt und Gott lobt und die Ehre gibt und sagt, das ist Gottes Welt und wir lassen uns nicht Angst machen. Aber die gerade zusammengeschlagen wurden, für mich ist das schon beeindruckend. Schaut euch das mal an, geht, dafür sind diese Publikationen da, schaut euch das mal an. Aber in Asien wie ich jetzt gerade sage, Pakistan, Indien und diese ganzen Länder, Nordkorea, sind es sogar 2 von 5. Und jetzt wird es doch sehr praktisch, weil jetzt könnte ich zählen. 1, 2, 3, du und du. Versteht ihr, was ich meine? Ich will euch damit jetzt nicht irgendwie, aber dass man es mal praktisch sieht, wie viele sind betroffen. Und ich weiß, dass wir nicht viel tun können. Der Thomas könnte jetzt sagen, Markus, wir beide, jetzt gehen wir mal und sagen denen mal, es geht so nicht. Nein, würde nicht funktionieren, aber was wir beide tun können, ist, wir können Gott anrufen und sagen, Gott, schenk Gnade. Und Gott, mach aus Saulusse Paulusse. Und Gott, lass diese Verfolger ihr einen eigenen Ekel haben über das, was sie tun. Lass Menschen dich erkennen, wie wir es immer wieder hören von Moslems, die wirklich Jesus begegnen, leibhaftig, weil Gott ganz besondere Gnade zu ihnen hat. Wenn ihr euch für den Islam interessiert, ich habe ein sehr gutes Buch dabei, ich habe nicht mehr viele Exemplare, aber das heißt Jesus und Mohammed, das stellt den christlichen Glauben und den Islam gegenüber. Man versteht mal, was ist überhaupt der Moslem? Warum tickt er so? Und wenn du weißt, dass Mohammed, seine zweite Frau, die Aisha, war 6 Jahre alt, als er sie geheiratet hat. Und mit 8 hat er die Ehe vollzogen. Dann wissen wir, warum die Moslems denken, das muss so sein, ist richtig so, weil das ist doch ihr Führer. Versteht ihr, was ich meine? Die kennen es doch nicht anders. Und es ist gut für uns. Ich glaube, wir werden immer mehr mit Muslimen zu tun haben. Es ist gut für uns, wenn wir ein ganz klein bisschen Ahnung haben vom Islam und mit diesen Menschen reden können und ihnen ein bisschen weitergeben können von dieser Liebe. Ich möchte euch mal mit reinnehmen heute zum Abschluss, einfach in ein Land. Und das ist Nigeria. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Es liegt so im Horn vom Afrika, so da in der Mitte an der Seite, Lagos ist am Meer. Und hat etwas über 200 Millionen Einwohner. Nigeria ist insofern interessant, weil es ist in Norden und Süden aufgeteilt. Im Norden haben wir absoluten Islam, Scharia. Und im Süden haben wir einen christlichen Bereich, da ist eigentlich ruhig. Da hört man so, da waren auch die ganzen Evangelisationen von Bonnke und da ist es relativ ruhig. Aber im Norden ist ganz schlimm. Vom Norden schwappt es immer weiter rüber, von der Hilfe von Niger, von Saudi-Arabien. Die werden mit Waffen ausgestattet und es geht um eine Islamisierung. Es soll immer mehr dieser Länder islamisiert werden und dieser Bereiche. Und in der Mitte bei Jos, da waren wir auch, da haben wir so einen Bereich, wo Christen und Moslems mehr oder weniger so nebeneinander leben. Und da kommt es immer wieder zu diesen Überfällen von Boko Haram, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass Schulen überfallen werden, Dörfer überfallen werden. Oder vielleicht habt ihr schon mal Fulani-Hirten gehört. Das ist auch ein Stamm. Das sind Moslems, die überfallen unsere Christen, überfallen die Dörfer. Und ich war in einem Dorf gestanden, da sind über 100 Menschen getötet worden bei einem nächtlichen Angriff. Und in einem anderen Dorf waren es 36. Also die werden einfach in einer Nachtaktion überrollt. Die werden teilweise in ihre Häuser eingesperrt, angezündet, kommen nicht raus, werden abgeschlachtet. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und in diesen Jaws hatten wir eine Konferenz. Da war übrigens der Palmer dabei, den kennt ihr vielleicht von Freiburg. Der war mit dabei und wir wollten einfach denen Hoffnung machen und wollten gucken, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen. Und da in Jos waren wir auf einer Konferenz. Diese Konferenz hatte den Namen verfolgt, aber nicht verlassen. Also Gott hat dich nicht verlassen, auch wenn du in dieser Verfolgung leben musst. Und ich stand vor diesen mehreren 100 Leuten und habe gesprochen. Ich habe ihnen versprochen mit Tränen in den Augen. Ich sagte, wir können nicht viel jetzt für euch tun. Wir können finanziell unterstützen, da erzähle ich gleich noch was drüber. Aber wir können nicht viel tun. Aber eins verspreche ich euch, ich nehme dieses Anliegen mit nach Deutschland in die Gemeinde. Ich werde die Gemeinden bitten, dass wir für euch beten. Das ist etwas, was wir tun können. Ich habe da einen jungen Evangelisten kennengelernt. Gib mir bitte mal das Bild vom Evangelisten. Dieser junge Mann, wir haben da ein Trainingszentrum für MBBs, das sind Muslim Background Believer, heißt das, sind ehemalige Moslems, die kommen aus dem Islam, haben sich bekehrt und werden jetzt ausgebildet zu Evangelisten. Die gehen wieder zurück in ihre Völker und ihre Stämme und erzählen das Evangelium. Und dieser junge Mann, den ich da kennengelernt habe, er ist ein Fulani und er ist zurückgegangen zu den Fulanis und geht in die Region der Fulani, sind nicht alles Krieger, aber viele von ihnen. Und er hat mir erzählt, er hat in den letzten Monaten, das war im Oktober, wo ich da war, die Monate davor, hat er schon 70 von diesen Fulanis zum Glauben geführt. Das ist ein Held. Und ich denke manchmal, wir haben in der geistigen Landschaft so viele Helden, ne? Der hohe Name und der. Nein, das sind Helden. Zeig mir mal bitte das Bild von dem Sheikh. Der Mann ist ein ehemaliger Gelehrter, ähnlich wie aus dem Buch, was ich euch vorgestellt habe, islamischer Gelehrter. Er ist heute Leiter von unserem Trainingscamp. Er ist selber zum Glauben gekommen durch das Studium von Bibel und Koran. Gott hat zu ihm gesprochen, hat sich bekehrt. Heute leitet er dieses Trainingscamp. Dieser Mann steht auf allen Todeslisten, die es da unten gibt. Weil er nicht nur selber konvertiert ist, sondern weil er noch Menschen ausbildet als Evangelisten. Das ist ein Held. Lass uns für diese Menschen beten, das ist ja exemplarisch. Ja, das ist ein einzelner Beispiel. Wir haben so viele von diesen Menschen, die einen Preis dafür bezahlen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Zeig mal bitte von der Moanred. Dieses Mädchen rechts habe ich kennengelernt. Sie ist im Jahr 2020, kurz vor Weihnachten, von Boko Haram auf offener Straße entführt worden mit anderen Mädchen zusammen und war 20 Monate gefangen von Boko Haram. Sie hat in dieser Zeit Schreckliches durchgemacht. Sie ist gläubig, ihre Mutter ist gläubig und die Gemeinde, sie haben gebetet, sie haben gesagt, wir geben das Mädchen nicht auf, wir beten weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand aus einer Verschleppung zurückkommt, ist äußerst gering. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt und hat ihr ermöglicht, dass sie flüchten konnte. Und sie hat bei dieser Flucht so dieses kleine Mädchen in der Mitte mitgenommen aus diesem Camp, die als kleines Mädchen entführt wurde und jetzt im Alter von 12, 13 eigentlich zwangsverheiratet werden sollte mit einem von diesen Kriegern. Und sie hat das Mädchen auch mit rausgerettet und das links ist ihre Mutter. Die hat das Kind sogar jetzt adoptiert mit einer Rente von $120 im Monat, hat das Kind adoptiert und hat gesagt, ich übernehme Verantwortung. Ich glaube, da können wir etwas von lernen. Aber ich möchte euch, ja bitte, gebt Gott die Ehre. Und ich habe ein Interview mit ihr gemacht. Ich möchte euch zum Abschluss von meiner Predigt gerne dieses Interview zeigen mit ihr. Und hört mal genau zu, was dieses junge Mädchen... Ich habe dieses Video selber aufgenommen und habe es inzwischen unzählige Male gesehen, aber es berührt mich immer wieder. Weil ein Gedanke berührt mich, dass ein Mädchen in einem Land... die so unter Not und Druck sind, auch wirtschaftlich. Die Leute haben da genau zwei Probleme. Das erste Problem ist, womit kriege ich heute meine Familie satt? Und das zweite Problem ist, werden wir die Nacht überleben oder wieder Überfälle haben? Genau zwei Probleme. Und so ein Mädchen kommt und lehrt uns hier über Vergebung und Gebet. Ich finde das tief beeindruckend. Ich bin auch schon am Ende der Predigt. Und ich möchte euch, könnt euch noch viel, viel, viel mehr erzählen, aber ich möchte an diesem Punkt eine Grenze setzen und möchte gern noch eine kurze Zeit nehmen mit euch zum Gebet. Und ich möchte gern mal etwas mit euch machen, was ihr vielleicht so nicht gewohnt seid. Vielleicht kannst du schon mal zum Klavier kommen und ich möchte euch bitten, dass ihr mal mit mir aufsteht. Und ich möchte jetzt gerne mal so eine Zeit von 20, 30 Sekunden einfach mal Ruhe lassen. So, dass wir vielleicht einen ganz leichten Hintergrund bekommen können. Aber mir geht es um eins, ihr habt so viel gehört und ich habe euch so zugetextet, eine Dreiviertelstunde mit so viel Information. Die Frage ist, was war davon für euch? Was ist es, was Gott euch sagen wollte? Und ich glaube, diese Zeit, diese halbe Minute können wir uns jetzt noch nehmen und vielleicht auch wichtig sogar vor dem Abendmahl, dass wir nochmal in uns reinfragen. Vielleicht seid ihr so lieb, die meisten tun schon, schließt eure Augen, neigt die Häupter und fragt euch einfach mal, Herr, was war für mich heute? Alles andere ist nicht wichtig, aber was war für mich? Und das, was Gott dir dann vielleicht aufs Herz legt, ist vielleicht das, was er dir heute mitgeben wollte. Und dann glaube ich, ist es gut, wenn wir hören. So möchte ich jetzt gerne mal ein paar Sekunden einfach wirklich Ruhe lassen. Und wenn ihr möchtet, geht einfach mal in euch und horcht mal in euch rein, was möchte der Heilige Geist euch sagen. Und wisst ihr, in diesen knapp 30 Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, habe ich eine Erfahrung gemacht. Und zwar ist diese Erfahrung, dass es gut ist, wenn ich antworte, wenn Gott zu mir redet. So manches Mal, und ihr Gläubigen wisst, wovon ich rede, so manches Mal versucht der Feind auf dem Weg nach Hause zu rauben. Und so manches Mal hat es bei mir geschafft. Ich dachte, das mache ich später, das kann ich noch anders mal regeln. Und so möchte ich euch herausfordern, ich möchte Thomas nach vorne bitten zu mir, möchte euch herausfordern, in dieser Haltung zu bleiben, im Gebet. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aus Respekt vor dieser Gemeinschaft und vor Gott die Augen geschlossen haltet. Und ich möchte euch fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe heute etwas vernommen und das möchte ich heute festmachen, dass Gott da mit mir weiter arbeiten darf. Ich Ich habe etwas gespürt, was Gott mir gezeigt hat. Ich möchte mich heute entscheiden, Gott zu sagen, ja, an dem Punkt möchte ich mit dir weitergehen. Dann möchte ich dir empfehlen, das heute festzumachen. Ich würde es lieben, wenn ich dich darin segnen darf. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht erzählen, was es ist. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, aber wir würden, Thomas und ich, wir würden dich so gerne segnen da drin und wir würden es gerne versiegeln. Und so möchte ich, während keiner rumschaut, bitte, möchte ich fragen, gibt es irgendjemand hier, der sagt, ja, bitte betet für mich, dann heb doch ganz kurz deine Hand als Zeichen vor sichtbaren und unsichtbaren Welten. Vielen Dank, dass du einfach damit zeigst, dass du sagst, hier, ich habe etwas verstanden heute und da gehe ich jetzt mit Gott weiter. Nur darum geht's. Und Vater, ich danke dir in Jesu Namen für die vielen, vielen Herzen, die du heute erreicht hast. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Das sieht man auch an meinem Leben. Und es dauert manchmal. Und Gott, du hast andere Zeitpunkte als wir und du hast auch ein anderes Verständnis von Umständen als wir. Aber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns benutzen möchtest. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du jetzt deinen Heiligen Geist schickst durch die Reihen und dass du die Herzen berührst, dass du den Samen, der reingesetzt ist, festigst. Herr, dass du versiegelst. Vater, wir beten, dass du diesen Samen bewässerst und ihn behütest, dass er aufgeht. Und Vater, wir beten, dass er wiedergefunden wird in der Ewigkeit. Herr, nicht einfach temporär etwas, sondern etwas, was die Ewigkeit meint. Herr, wir wollen uns dir hingeben, als deine Kinder wollen sagen, Herr, nimm uns. Herr, sende uns da, wo du uns haben möchtest. Herr, benutze uns in dem Umfeld, verändere uns und lass uns wirklich zu Menschen werden, bei denen man sieht, dass die Frucht des Geistes vorhanden ist und wächst. In Jesu Namen.
Vater, nämlich danke dir auch für diesen Morgen. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns Dinge offenbart hast, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade und für deine Hilfe. Und ich danke dir, dass wir diese Dinge festmachen dürfen. Danke, Jesus, dass wir mit einem dankbaren Herzen vor deinen Thron kommen dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns im Alltag erinnerst. Und Herr, dass du meine Geschwister segnest, die auch Dinge für sich erkannt haben, die sie in Angriff nehmen, die sie tun möchte. Danke, dass du das segnest. Und Herr, möchte dich bitte auch für uns als Gemeinde, dass wir einfach neu brennen im Geist für dich, dass wir eine neue Leidenschaft bekomme für die Verlorene, für das Verlorene, sei es in unserer Familie, sei es in unserer Stadt, sei es in unserem Land. Herr, danke, dass du willst, dass ein Feuer in uns brennt und du selber sagst, dass du das schon willst und wolltest, dass es brennt. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du auch den Markus segnest für seinen Dienst. Herr, auch auf ihn legen wir deinen Segen, deine Kraft und deine Stärke. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Versorgung. Danke, dass du der Herr bist über seinem Leben und über seiner Familie. Und danke, dass wir ihn als Gemeinde segnen dürfen, in und mit deinem Namen. Und Herr, danke, dass wir auch diesen ganzen Arbeitsbereich vom AVC dir anbefehlen dürfen, dass du die Brüder und Schwestern, sei es hier in Deutschland, im Ausland, dass du sie, Herr, segnest, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst. Du weißt, jeden Einzelnen mit Namen. Du weißt, wer heute besonders deine Hilfe braucht. Herr, für sie beten wir. Auch für die anvertrauten Menschen, die du ihnen aufs Herz gelegt hast, denen sie dienen. Danke, dass dein Reich sichtbar wird. Und ich danke dir, dass wir um deinen Schutz und um deine Hilfe beten dürfen. Amen.